Liebe Emmo-Quelle-Zuseher, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von uns. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast hier, der Herr Emanuel Triff. Bitte kurz vorstellen für unsere Zuseher.
Ja, danke einmal, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt. Ich mache Finanzierungen. Ich bin Finanzierungsexperte. Mittlerweile seit 14 Jahren bin ich Vermögensberater. Kredit-Angebot.at. Und wenn sich jemand was kaufen will, finanzieren will, ob klein, ob groß, das machen wir. Aber ich glaube, das werden wir heute uns näher anschauen.
Sehr intensiv. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr viele Fragen diesbezüglich gekriegt. Und uns ist ja besonders wichtig, dass ihr jetzt den Zugang habt und all diese Fragen beantwortet bekommt, auf eine sehr ehrliche und transparente Art und Weise. Und da bemühen wir uns heute, dass wir sehr viele Fragen stellen, damit ihr jede Menge Antworten für die Zukunft habt. Und wir freuen uns schon sehr auf dieses Video und bis später. Let's go! So, liebe Zuseher, willkommen zurück. Wir starten gleich mit der ersten Frage, eigentlich die wichtigste Frage aktuell. Wie hat sich aus deiner Perspektive der letzte Markt, also die letzten Jahre, entwickelt? Und wie können die Kunden jetzt aus deiner Perspektive da jetzt mit deinem Service profitieren?
Der Immobilienmarkt, er war ja sehr überhitzt oder überhitzt, sagen wir so. Es hat sehr viele Anleger gegeben, sehr viele, die auf den Immobilienmarkt aufgesprungen sind. Das hat natürlich auch ein bisschen mit den Zinsen zu tun. Das heißt, die Zinsen waren sehr weit unten und viele Leute, die gar nicht daran gedacht haben, vielleicht an Immobilien zu investieren, sind glückliche Investor geworden oder vielleicht haben wir eine Anlegerwohnung bekommen von einem Vermögensberater oder sind empfohlen worden, weil einfach die Zinsen sehr, sehr gut waren. Es hat auch sehr viele, die das auch nicht so professionell gemacht haben. Ich sage jetzt Bauträger, die auf einmal Bauträger geworden sind oder gesagt haben, jetzt bin ich Bauträger. Und grundsätzlich muss man sagen, man hat ja nicht viel falsch machen können. Das heißt, man muss ja denken, man ist eingestiegen und auch wenn man jetzt zu teuer, falsch oder zu hoch gebaut hat, man hat halt ein bisschen abwarten müssen, ein paar Jahre, weil der Immobilienmarkt ist in die eine Richtung gegangen und die Zinsen waren ja nicht wirklich da. Das heißt, man hat nicht wirklich viel falsch machen können, sage ich einmal, weil der Markt immer in eine Richtung gegangen ist und es war nach oben. Mittlerweile ist der Immobilienmarkt, wie wir wissen, anders. Es hat sich verändert, sehr stark natürlich, die EZB hat die Zinsen erhöht. Das heißt, mittlerweile dauert das Warten, das heißt, wenn ich länger für eine Immobilie brauche, dass ich sie verkaufe, dann sind die Zinsen, die ich zahle, 5%, 6%, bei 500.000, bei 1 Million, vielleicht das Volumen, was ich habe für ein Projekt, für einen Bauträger, die sind auf einmal schon richtig groß. Früher bei 1% hat es fast keiner gespürt oder bei 2%. Das heißt, das eine ist natürlich, dass ich, wenn ich jetzt länger baue, dass es mir Geld kostet. Andererseits, wenn ich länger für die Vermarktung brauche, das heißt, das hat ja auch viele auch Immobilienmakler gegeben, die sehr hobbymäßig in Wien zumindest tätig waren. Da hat man alles verkauft, es ist sehr schnell gegangen, da war ein richtiger Verkäufermarkt. Ja. Das hat sich mittlerweile meiner Meinung nach geändert. Das heißt, es muss professioneller sein, es muss besser sein, dass die Vermarktung so möglich, wie kurz, so schnell wie möglich, dass sich das da ändert. Das ist die eine Seite, wo sich meiner Meinung nach verändert hat, die Zinsen. Und jetzt rechnen sich viele Veranlagungsformen nicht mehr so wie früher, logischerweise. Das heißt, wenn die Kreditrate einfach so hoch ist und die Miete, ist es nicht mehr so attraktiv, die Anlegerwohnungen, wie früher. Das heißt, da ist natürlich einiges zurückgegangen. Und das andere ist die Finanzierung. So wie wir es vorhin geredet haben, was hat sich da verändert im letzten Jahr? Die KIMV-Verordnung, das heißt, wir in Österreich sind da ein bisschen strenger geworden. Die FMA, die Finanzmarktaufsicht, hat gesagt, du, liebe Freunde, da werden so viele Kredite vergeben, da wird so viel gemacht. Da müssen wir ein bisschen genauer sein. Ja? Und dieses genauer sein waren am Anfang Empfehlungen. Das heißt, manche Banken haben diese Empfehlungen schon gemacht, so mit 20% Eigenkapital und so weiter. Die meisten nicht. Ja? Seit letztem Jahr im Sommer muss jede Bank sich daran halten. Das heißt, es gibt zwar ein kleines Ausnahmekontingent zu 10%, wobei man muss auch sagen, das ist immer für die hausinternen Kunden meistens reserviert, aber die Bank muss gewisse Vorschriften haben. Die Vorschriften sind 40%
vom Gehalt?
Vom Gehalt, so, jetzt habe ich kurz rüber geschaut. 40%, danke, du warst das schon besser als ich. 40% vom Gehalt darf die Kreditrate nicht übersteigen. Mhm. Wobei, nicht die Kreditrate, sondern alle Kredite. Das heißt, manche Leute haben ja auch ein Auto, ein Leasing. Auf einmal macht das Leasing 400-500 € aus. Und das muss man mit einberechnen. Und ja, davon insgesamt, 40% darf es nicht übersteigen. Und ich brauche 20% Eigenmittel. Mhm. Es gibt immer ein bisschen Ausnahmen und Co. Kommt darauf an, wenn ich saniere und so weiter, von der Darstellung, wie man es darstellt. Aber es ist halt viel strenger geworden. Früher bin ich halt zu meiner Hausbank gegangen und ja, wenn ich gerade einmal angestellt war, 3 Monate, sage ich mal, und gerade auch schauen habe können, überspitzt gesagt, habe ich eine Finanzierung gekriegt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile, muss da schon ein bisschen was dahinter sein. Das heißt, da gehen wir vielleicht eh später darauf ein, junge Familien, wenn ich mal sage, in Wien nur als Beispiel oder in Oberösterreich, wenn es ein bisschen größer sein soll und die Finanzierung 300.000-400.000 ist, 20% Eigenmittel ist schon eine Summe, die vielleicht ein Anfang 20-Jähriger nicht gleich hat. Es gibt immer wieder Lösungen, Möglichkeiten, aber es ist schwieriger geworden, in Immobilien zu investieren. Ja? Einfach viel weniger bekommen auf Finanzierung. Ja?
Wie circa definierst du die 20%? Von was ist das jetzt abgesehen? Also ich kenne es ja aus meiner Perspektive, dass eine Bank auch wieder eine interne Bewertung macht. Und von dieser Bewertung dann die 20%. Oder ist das vom gesamten Finanzierungsvolumen?
Genau, also diese Bewertung, da habe ich mit vielen Banken schon diskutiert. Das ist zwar super, das nehmen sie aber nicht so gern. Das heißt, es geht immer von der Finanzierung, da geht es immer um den Kaufpreis. Das heißt, so haben es die Banken. Das heißt, auch wenn du eine Schenkung bekommst von deinen Eltern, dann kannst du nicht sagen, okay, das ist eigentlich 500.000 wert, 250 kaufe ich es aber von meinen Eltern, weil es eine Schenkung ist. Die Bank meistens, es gibt Ausnahmen, aber meistens, ich sage in der Regel, ist es so, dass 90% vom Kaufpreis wird finanziert. Das heißt, ich brauche 10% Eigenmittel, um auf 100% zu kommen. Und dann gibt es ja die Nebenkosten. Das heißt, Notar, Grunderwerbsteuer, die Bank trägt sich ein, vielleicht gibt es einen Makler dabei und so weiter. Und da reden wir von circa 10% Nebenkosten. Das heißt, dann haben wir insgesamt diese 20%.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, man möchte jetzt ein Haus kaufen von 350.000 und die Bank bewertet das aber jetzt viel geringer als die 350.000. Der Käufer sagt aber trotzdem, er möchte es um 350.000 kaufen, also ein bisschen ein Liebhabereffekt ist. Und das sind halt dann wesentlich weniger, da muss halt eher die zusätzlichen Kosten nur finanzieren,
also,
oder?
Genau. Also es gibt 2 Varianten. Die erste Variante ist, man hat einen Kreditmakler, der gut ist. Das heißt, wir zum Beispiel machen immer Bewertungen. Das heißt, wir schicken der Bank immer mal eine Bewertung, was würden wir sagen. Da machen wir es mit einem Programm im Hintergrund, was würden wir sagen, was das wert ist. Die Banken machen alle eine eigene Bewertung oder lassen die Bewertung machen, aber sie machen es eigen. Das heißt, die Bank kommt auf einen Wert, und jetzt kommt es darauf an. Das heißt, entweder ist die Bank ein bisschen flexibel und sagt, okay, das ist nur ein Minimalunterschied. Für uns ist das okay, wir finanzieren das. Es kann aber sein, dass der Wert komplett unterschiedlich ist. Das heißt, was muss er da machen? Der Kunde muss mehr Eigenmittel machen. Ja. Einerseits muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ist es auch für den Kunden ein Schutz, weil das war überhaupt die letzten 2 Jahre, wo der Markt so raufgegangen ist. Und jetzt merkt man es, jetzt Gott sei Dank hat es vielleicht der ein oder andere nicht gekauft, weil jetzt sind die Preise 10-20% zurückgegangen. Das heißt, die Bank bewertet, viele sind konservativ, aber die hat eine Bewertung. Und ist auch für den Kunden eine Sicherheitsmaßnahme, dass man sagt, hey, lieber Kunde, das ist nicht 350 wert, das ist nur 300 wert. Und von den 300 finanzieren wir 90%. Das heißt, was machen wir jetzt? Mehr Eigenmittel oder ein anderes Objekt? Ja. Es kann aber auch sein, wenn man einen Kreditmakler hat, dass man einfach mehrere Bankenkooperationen hat. Jetzt kann der Kunde von Bank zu Bank gehen, weil das passiert in der Vergangenheit auch oder ist passiert oder wird es wahrscheinlich in Zukunft auch sein, dass die eine andere Bank vielleicht eine andere Bewertung hat und sagt, na super, so ist das. Schönes Beispiel ist ein Ferienobjekt. Ja. Ferienobjekte in Kärnten. Wenn ich da eine Wiener Bank habe, die kommen auf ganz andere Werte, als wenn ich eine Bank in Kärnten vor Ort habe, die das weiß und weiß, was das wert ist. Eine Bank aus Kärnten, die hat da nicht den Zugang, die sagt, das ist nur die Hälfte wert, das finanzieren wir nicht. Und da tun sich dann viele schwer. Das heißt, zu der Frage zu kommen. Das heißt, es kommt auch ein bisschen von Bank zu Bank drauf an und ob sie es bewerten können. Das heißt, super wäre natürlich ein Sachverständiger, wenn ich hinschicke und sage, okay, das ist der Wert, weil der muss das machen. Das sind dann 80 Seiten, die ich dann bekomme. Und den Wert nimmt dann die Bank überhaupt, wenn der anerkannt ist. Ja. Also, bei spezielleren Sachen nimmt man es eh. Ich sage jetzt einmal Zinshäuser, wenn ein Bauträger was bauen will, Tankstellen und so weiter. Das sind keine Standardsachen, die Bank bewertet. Also so Standardsachen ist eine Wohnung, ist ein Haus, aber alles, was ein bisschen speziell ist, oder so in Wien, Souterrain und so weiter, das sind alles so spezielle Sachen, wo oft ein Externer dazugeholt wird und gesagt wird, okay, was ist denn das an Wert? Ja.
Das mit den 20% ist voll interessant, weil das sind Sachen, über was wir immer predigt haben. Es ist halt besonders wichtig, dass man die 20% trotz allem immer mit einbringt. Es war ja in den letzten Jahren auch immer wichtig. Wir haben das damals bei unserer Finanzierung gemacht, das mit den 20%, weil wir eben mehr Sicherheit haben. Und falls in Zukunft sich irgendwas ergibt und eventuell die Immobilie weniger wert wird, damit man dann einen kleinen Puffer hat und nicht irgendwas nachsponsern muss bei der Bank.
Genau.
Oder also nochmal eine zusätzliche Finanzierung.
Genau, also ich rede jetzt immer vom Endkunden. Das heißt, so wie ihr, wenn ihr eine Firma habt, also bei GmbHs, da gibt es schon Ausnahmen, da kann man schon mit der Bank reden und sagen, du, das hat einen viel größeren Wert oder man macht eine Projektfinanzierung, verfügt kürzere Laufzeit. Da kann es danach sein, dass ich nur 10% Eigenmittel habe oder vielleicht, wenn gewisse Sicherheiten oder was anderes da ist, sogar 110% finanziere. Ist sehr selten, wenn die Firma dasteht, wenn die einige Finanzierung gemacht hat. Aber es kann sein bei GmbHs, dass ich sogar nur 10% Eigenmittel brauche, um das zu finanzieren. Das, was ich vorhin gesagt habe, das betrifft immer den Endkunden, das heißt, der Angestellte ist, selbstständig ist, seine eigene Wohnung kauft oder eine Vorsorgewohnung, das habe ich zuerst gemeint.
Wir haben Sie da in der Vergangenheit ja extrem viel gespürt und informiert mit den ganzen Krediten und wie das Ganze funktionieren könnte und was für Ausnahmen das eventuell gibt.
Ja.
Und wir haben es ja damals so gehabt, wir haben vorher über das gesprochen, über die Endfälligkeit, dass es da so Modelle geben, also noch nach wie vor gibt. Damals war es so gang und gäbe, genau. Da haben wir jetzt die Umschuldungen und damals haben sie es wieder so gedacht, wenn man jetzt da eine Endfälligkeit macht, sagen wir jetzt einmal, man kauft eine Wohnung, man tut das dann 5 Jahre endfällig finanzieren und man zahlt dann nur die Zinsen und die Tilgung, also man zahlt dann das Gesamte später, wenn man es wieder verkauft hat. Man spekuliert dann mit der Preissteigerung und wenn man das jetzt zum Beispiel Kurzzeit vermieten kann, dann hat man mehr Einnahmen, weil man weniger Ausgaben hat, wegen der Tilgung. Und kann halt so sich nebenbei ein kleines Standbein aufbauen, kann eventuell aus der also in die Selbstständigkeit reinhupfen, das vielleicht noch ein wenig skalieren und so einmal das eine verkaufen. Und so hat man dann, ist eine sehr vage Partie, wir haben es ja sehr mit solchen Themen jetzt zum Tor, mit Umschuldungen. Ja,
das ist super. Also das, was du meinst, sind endfällige Kredite. Das heißt, die wurden früher wie warme Semmeln verkauft, sage ich mal, Schweizer Franken noch dazu. Das heißt, weil einfach die Zinsen, ist man davon ausgegangen, dass es immer um 1% billiger ist und dann erspart man sich die Zinsen, konvertiert zum Schluss und zahlt den Kredit zurück. So war die Idee von dem Endfälligen, nur das Blöde ist, alles, was nicht zutreffen hätte sollen, ist auf einmal zugetroffen. Es ist das Zinsrisiko zugetroffen, das heißt, die Zinsen sind mehr. Bei vielen hat meistens der Tilgungsträger, das heißt die Versicherung, das Produkt, das fondgebundene Lebensversicherung oder was auch immer, hat auch nicht wirklich zugetroffen. Das heißt, da sind immer ein paar Risiken, sagen wir mal so. Und die Bank grundsätzlich, es kommt auf die Bank drauf an und auf den Banker drauf an, was für Modelle die machen können, was die tun können. Das heißt, alles, was ein bisschen von der Norm abweicht, sage ich jetzt einmal, machen die Banken grundsätzlich nicht so gern. Weil du es auch angesprochen hast, zum Beispiel Kurzzeitvermietung ist bei den meisten Banken, bei vielen Banken nicht gern gesehen. Ja? Ich sage es einfach dazu. Warum? Weil man es nicht planen kann, wirklich. Das heißt, da sind sehr viele Faktoren, die mitspielen. Allein zum Beispiel jetzt in Wien soll das Ganze reglementiert werden. Es gibt Wohnzonen in Wien, das heißt, wo ich es gar nicht machen darf, obwohl es manche machen und so weiter. Das heißt, es gibt so ein paar Probleme, was die Banken nicht gern machen. Man hat auch gesehen, in Corona-Zeiten, auf einmal ist das leer. Natürlich kann es normal vermieten, kriege aber nicht so viel wie sonst. Das heißt, es gibt gewisse Modelle, aber alles, so wie du hörst, alles hat so ein kleines Risiko. Und du musst dir vorstellen, normalerweise ist der Bankberater, du gibst ihm alles, er bereitet das schön auf, macht eine Stellungnahme und gibt seinen Risk Manager. In Österreich ist es so, da schaut jemand drüber oder der Vorstand oder die Marktfolge oder der Direktor, ist egal, von jeder Bank hast du es ein bisschen anders oder macht es wie anders und der schaut drüber. Und wenn jetzt zu viele Punkte aufpoppen, wo es nicht passt, ich sage, Bonität passt nicht, da passt nicht, dann kann ich sowas vergessen. Das heißt, der Bankberater wird auch nicht hinter diesem Projekt stehen, sage ich mal. Das heißt, es ist einmal wichtig, dass ich überhaupt einen Bankberater habe, der hinter mir steht, hinter dem Projekt steht. Weil der verkauft das Projekt, in Wirklichkeit muss er es seinem Vorstand verkaufen. Man kann sich vorstellen, da ist ein Raum und da setzen sie sich einmal in der Woche am Freitag zusammen als Beispiel und dann wird gesagt, okay, wir haben dieses Projekt. Und der will sich auch nicht lächerlich machen und sagen, die wollen 5 Ausnahmepunkte machen, ich bin dafür. Und dann wird die Runde aber dagegen sein und die Ideen von dem einen Bankberater wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so ernst nehmen. Das heißt, das, was einmal wichtig ist, ich brauche einmal eine Bank, einen Bankberater, der hinter mir steht. Dann sind so flexiblere Modelle, sage ich jetzt einmal, oder Ausnahmen ein bisschen leichter. Aber alles, was von der Norm abweicht, ist natürlich ein bisschen schwieriger.
Kurze Unterbrechung, bevor wir weitermachen. Bitte schenkt mir kurz 30 Sekunden eurer Zeit, denn ich möchte euch 2 Themen mitteilen. Zum einen sind wir sehr, sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Wir schätzen das sehr und bei uns geht gerade ein sehr großer Traum in Erfüllung. Zum anderen haben wir das Gefühl, gerade erst begonnen zu haben, denn wir möchten euch noch so viel mehr mitgeben in Zukunft. Und genau deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn euch Immoquelle gefällt, dass ihr uns unterstützt und Immoquelle folgt. Unser Versprechen an euch. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch den bestmöglichen Service zu bieten. Wir werden euch auf wöchentlicher Basis rund um den Bereich Immobilien informieren, denn wir möchten euch in Zukunft bei euren Immobilienprojekten unterstützen und weiterhelfen. Wir freuen uns schon sehr auf eine spannende und vor allem erfolgreiche gemeinsame Zukunft. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Weiterhören. Wir hoffen, euch gefällt dieser Inhalt und vielen Dank. Danke sehr. Also, liebe Zuseher, wir haben jetzt einiges mitgemacht, was den Markt angeht, die Marktsituation. Wir haben jetzt noch eine Frage. Wie unterscheidet sich der in Österreich, also die Rechtsthemen in Österreich mit den Themen in Deutschland? Und wie kommt ihr da jetzt ins Spiel?
In Österreich haben wir, wie zu Beginn gesagt, ein bisschen strengere Richtlinien als in Deutschland. Mhm. In Deutschland gibt es die KIMV-Verordnung jetzt nicht. Mhm. Das heißt, in Deutschland, wenn man gute Bonität hat, kann man auch 100%, 110% finanzieren. Ist jetzt für Österreicher, was haben Österreicher jetzt damit zu tun mit Deutschland? Es gibt so grenznahe Bundesländer, das heißt Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, die auch finanzieren können mit deutschen Banken, wo wir Kontakte haben, wo wir Netzwerke haben, wo wir über Deutschland, ganz normal, die Bank trägt sich in Österreich ein, finanzieren können. Was ist der Vorteil? Man kann für Österreicher, die brauchen nur 10% Eigenmittel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 600.000 Euro habe, ein Projekt, und der hat 60.000 Eigenmittel, in Österreich unvorstellbar. Da braucht man gar nicht zur Bank gehen, das wäre unseriös, weil es einfach nicht funktioniert. In Deutschland wird sowas finanziert, das heißt mit 60.000 Eigenmitteln. Und auch vom Gehalt und so weiter, man muss sagen, die deutschen Banken sind da sehr genau, aber da sind andere Sachen möglich als bei uns in Österreich. Ja.
Eigenkapital in Cash, oder? Oder würden da jetzt Zwischenfinanzierungen auch funktionieren in Deutschland mit 2 österreichischen Immobilien?
Ja, würde theoretisch auch funktionieren, aber auch in Österreich ist mittlerweile die Zwischenfinanzierungslage schon eine andere. Das heißt, wir hatten es bis vor 2 Monaten, 3 Monaten, dass sie sehr streng war, also praktisch eigentlich unmöglich, außer man hat irgendwie herum kreativ getrickselt. Mittlerweile ist es wieder möglich. Jede Bank macht es ein bisschen anders, bei manchen ist es lockerer, bei manchen schwieriger. Ja. Das heißt, es geht aber auch in Österreich, wenn man ein Objekt hat und eine Zwischenfinanzierung macht. Das heißt, Zwischenfinanzierung für die Leute, die es nicht kennen, ist einfach, ich habe ein Objekt, bin aber draufgekommen, es ist zu groß, zu klein, will ein anderes Objekt, will dieses Objekt, das eine, verkaufen und danach in das andere Objekt ziehen. Und das ist aber auch wieder in Österreich möglich.
Ja, in Österreich ist es auch mit ein paar Risiken halt einfach verbunden. Wir haben gerade vor kurzem solche Fälle gehabt, dass eben kleinere Wohnungen zwischenfinanzieren. Die Bank traut sich aber jetzt nicht drüber, weil sie halt jetzt denken, okay, vielleicht lässt es sich dann um die Preise nicht verkaufen, dann ist, dann ist noch das und das. Und so wird es halt dann schwieriger, bei österreichischen Banken mit einem guten Netzwerk, mit einem Finanzierungsdienstleister eher weniger. Aber in Deutschland ist es teilweise gang und gäbe, dass man sowas macht.
Ja, also auch bei uns war es gang und gäbe, muss man sagen, in der Vergangenheit bis letztes Jahr. Und dann ab Sommer ist auf einmal die Zwischenfinanzierung so gut wie ausgestorben. Mittlerweile geht es aber wieder. Und wie gesagt, es gibt Banken und das ist der Unterschied. Das heißt, ich kann alles selber machen. Das heißt, jeder, der zuhört, kann sagen, eigentlich die Finanzierung mache ich selber. Auch die Zwischenfinanzierung, das, was der Emanuel macht, das kann ich auch von Bank zu Bank zu Bank gehen. Nur man muss sagen, wann arbeitet der normalerweise, man arbeitet von 8 bis 5, wann hat die Bank offen? Ja, wahrscheinlich von 8 bis 5. Ja. Das heißt, ich muss mir extra frei nehmen, dann muss ich hingehen, erzähle meiner Bank die Geschichte und dann braucht die Bank einen Datenschutz, braucht 1000 Unterlagen und irgendwann in einer Woche, zwei Wochen kriege ich einen Termin und ein, zwei Wochen später kriege ich ein Angebot. Da habe ich ein Angebot und wenn ich Pech habe, auf das wollte ich jetzt hinaus, bin ich genau bei der Bank, wo es eh nicht funktioniert. Ja, das hätte ich schon vorher sagen können, da reiche ich gar nicht ein, weil ich weiß, da geht es eh nicht. Das heißt, die haben von den Richtlinien sehr konservativ und da brauche ich es gar nicht einreichen. Oder die Zinssätze so hoch und so weiter. Dann kann der Kunde natürlich was machen? Er kann zu einer zweiten Bank gehen, macht das gleiche Spiel, ruft an und sagt die Bank, okay, in einer Woche haben wir einen Termin, komm vorbei, danach unterschreibe ich alles, erzähle meine Geschichte, eine Woche später kriege ich ein Angebot und merke, gut ist es nicht. Ja. Und dann sind zwei, drei Wochen vergangen und irgendwann sagt der Makler, du lieber Freund der Berge, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Finanzierung? Und dann sagt der Kunde, du, eigentlich habe ich noch gar nichts. Ja? Das heißt, das, was wir machen, ist, man hat ein Gespräch, vielleicht nur kurz darauf zurückzukommen, ist, man hat ein Gespräch, wo wir die ganze Ausschreibung machen. Das heißt, der Kunde kann alles selber machen, er kann mit 10 Banken selber reden, aber wenn ich Pech habe, rede ich genau mit 10 Banken, wo es eh nicht hinhaut, weil die vielleicht vom Endalter nicht passen, die Richtlinien nicht passen. Grundsätzlich haben wir die gleichen Gesetze, aber jede Bank ist ein bisschen anders. Zum Beispiel gibt es Banken, die extra für ältere Leute Finanzierungen hergeben. Das heißt, ich habe ein lastenfreies Haus und ich komme drauf mit 70, ich will einen Ferrari oder mit 80. Ja, wer finanziert denn sowas? Aber wenn die Immobilie 500.000 Euro wert ist, gibt es Banken, die 250.000 finanzieren ohne Probleme. Ja? Und bei den meisten Banken geht es aber nicht, weil die sagen, bist wahnsinnig, wie lange soll der leben? 100 wird er nicht. Ja? Das heißt, auch wenn ich die Laufzeit hernehme, das geht sich nicht aus. Das heißt, es gibt Banken, wo jede Bank ein bisschen anders arbeitet und das muss ich halt vorher wissen. Ja? Ich sage dir immer ein nettes Beispiel, mein Ex-Schwiegerpapa, der hat selber Fliesen gelegt im Badezimmer. Kannst du Fliesen legen?
Nein.
Okay, der hat es auch nicht gescheit können und der hat eben im Badezimmer Fliesen gelegt. Gell? Und wenn ich halt am Fuß baue, das heißt, ich kann es eh selber probieren, aber wenn ich am Fuß baue, so wie bei dem, da sind nach einem Jahr die Fliesen wieder zurück runtergeflogen. Anscheinend war zu wenig oben oder er hat nicht gescheites raufgetan oder feucht und die Fliesen sind wieder runtergeflogen. Ja? Das nennt sich Fuß. Ja? Was kann ich machen? Ich kann es nochmal machen. Ja? Oder wenn ich es irgendwo am Boden tue, dann kann ich einen Teppich drüber tun und sieht eh keiner. Ja? Oder Pflanzen drüber, so wie da. Wobei, da sind keine Fliesen. Ja? Aber da kann ich was drüber tun und da sieht man es nicht. Aber wenn ich im Finanzbereich da herumfusche, also mit 100, 200.000, auf einmal habe ich die schlechte Finanzierung oder da kann es nur sein um 0,2%, dass eine andere Bank besser ist. Das sind auf 30 Jahre, ist ein Riesenunterschied. Und ich habe eine Finanzierung, wie oft macht das im Durchschnitt der Normalbürger? Einmal im Leben, vielleicht zweimal im Leben. Außer man ist, so wie ihr oder einige von euren Zuhörern, Investoren, die machen natürlich immer wieder Finanzierungen, aber normalerweise macht man es einmal im Leben. Das heißt, da ist es schon sehr sinnvoll, wenn ein Experte, wenn jemand das macht, der sich da wirklich auskennt.
Ja, du hast das letztens einmal angesprochen wegen die 20% und generell so, was Qualität jetzt auszeichnet. Damals war es halt wirklich so, ich bezeichne das gern mit einer Metapher, es hat einen Fisch gegeben mit jede Menge Fischfutter und jeder, es hat sich halt schnell vermehrt, viele haben halt einfach das dann gemacht und haben halt, es ist alles gut gegangen, alles recht schön gegangen, jetzt ist es halt an der Zeit, dass es nicht mehr so einfach geht und nicht mehr so viel Futter im Teich ist und jetzt zeichnet sich halt Qualität sehr aus und jetzt kommen halt auch die, das ist in jeder Branche so, du hast ja gesagt, jetzt zeichnet ihr euch besonders aus durch die Qualität, was halt dann liefert. In unserer Branche genau dasselbe. Und speziell, wenn es um so viel Geld geht, ist Pfuschen eher unerwünscht. Also man kann alles gerne probieren. Bei uns auch. Also jeder kann gern privat verkaufen, spricht gar nichts dagegen, wenn man ein gewisses Verständnis hat, wenn man Verständnis zum Netzwerk hat. Und generell, damit das halt dann alles super funktioniert.
Genauso ist es also. So wie du jetzt sagst, das heißt, von 10 Anfragen, die wir kriegen, da sind wir bei 7, 8 sicher besser, bei 80% der Leute. Es gibt aber zufällig den einen oder anderen, der wirklich zufällig oder bei der Hausbank ist, wo die besten Konditionen sind. Da können wir nichts machen. Mhm. Da sage ich dem Kunden, du, das, was du hast, ich kann maximal mit viel Anstrengung gleich gut werden wie du, aber besser werde ich nicht. Das heißt, ich kann gleich gut werden, aber das ist von 10 Kunden bei 8. Die meisten glauben, wenn ich zur Hausbank gehe, der hat eh das Beste. Ja. Mhm. Kann sein, muss nicht sein. Ja. Und so wie du sagst, ich glaube, ich habe mir das auch nicht gedacht, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, November, Dezember, ich glaube, da haben wir ja mal geredet, habe ich gesagt, puh, da bin ich gespannt, wie es heuer wird vom Finanzierungsbereich, weil die Zinsen sind draufgegangen, die Richtlinien sind teurer geworden. Ich habe mir gedacht, na super, muss ich irgendeinen Nebenjob machen, ich weiß nicht, irgendwas, werde ich Filmer, keine Ahnung, Fotograf oder sowas. Es hat sich aber genau umgekehrt gedreht. Das heißt, viel mehr Leute kommen zu uns, weil es bei der Hausbank nicht geht. Früher war das eher seltener, dass die Hausbank nachgesagt hat. Früher war es eher die Zinsen, dass der Kunde vielleicht ein bisschen bessere Zinsen geht. Heute geht es gar nicht. Natürlich geht es bei den einen oder anderen, wenn er eine super Bonität hat, um die Zinsen. Heute geht es eher darum, ob es überhaupt geht, ja? Oder wo es überhaupt geht. Ja? Ja. Das heißt, um das geht es eher heute. Und da kommen viel mehr Anfragen von Immobilienmakler, Versicherungsmakler, Kreditmakler, die sich vielleicht schwerer tun, wo sie sagen, du Emanuel, wir haben da einen Fall. Irgendwie glauben wir schon, dass der geht. Was können wir da machen? Das heißt, wie könntest du den darstellen? Oder was haben wir da nicht gemacht? Ja?
Und was ich da unsere Zuseher immer mitgeben kann, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass man mehrere Angebote einholen lässt. Weil wir haben so viele Erfahrungen gemacht diesbezüglich. Wenn man nichts Besseres weiß, dann gibt man sich meistens schon mit dem zufrieden. Genau. Wenn man jetzt die Angebote von der Hausbank hat und man weiß nichts Besseres, gibt man sich meistens mit dem zufrieden und es passt. Genau. Damals hat es gut gepasst, weil sie sich von den Zinsen her nicht und so viel gerissen hat. Jetzt kristallisiert sich die Qualität aus, jetzt macht es umso mehr Sinn, dass man mehrere Angebote einholen lässt. Das ist überall dasselbe, das ist bei der Finanzierung so, bei Makler, bei Fußbodenleger, einfach einmal ein paar Angebote einholen lassen und dann weiß man circa, mit was man es zum Tor hat. Oder bei den Besichtigungen. Genau, man schaut sich mehr Immobilien an, damit man ein besseres Verständnis dann zum Markt hat und zu den ganzen Gegebenheiten.
Genau. Also ich sage so, vielleicht nur kurz, was wir natürlich auch ehrlich kommunizieren, bei uns hat der Kunde jetzt keinen Mehraufwand. Du weißt das eh, ich sage es jetzt nur für die Zuschauer. Das heißt, wir kriegen, der Kunde geht zu einer Bank und dort hat eine Bearbeitungsgebühr. Die ist so oder so drinnen. Das heißt, jede Bank, egal wo ich hingehe, hat eine Bearbeitungsgebühr. Und wir kriegen einen kleinen Teil dieser Bearbeitungsgebühr, weil wir den Kunden vermittelt haben. Das heißt, ob er jetzt direkt hingeht oder über uns, mehr oder weniger ganz einfach ausgesprochen, es ist das Gleiche. Der Vorteil ist, er kriegt mehrere Angebote und braucht nicht herumrennen, wie wir es vorhin gesagt haben, sondern er kriegt mehrere Angebote, wo er danach entscheidet. Das heißt, er hat keine Extrakosten, der Kunde. Das, was natürlich schon blöd ist, ist, wenn ich 3 Finanzierungskreditmakler beauftrage und alle 3 und ich selber noch dazu gehe zur gleichen Bank. Ja? Das ist mir auch schon passiert und dann ruft mich die Bank an und sagt, du Emanuel, der Kunde war gestern da und dann sage ich, na super. Ich habe auch eingereicht und eine Woche später ruft mir die Bank an, du, jetzt hat über einen anderen Finanzierungsexperten, ist der gleiche Kunde eingereicht worden. Mhm. Ja, wie schaut denn der Kunde dann aus? Der schaut so, als würde er kein Geld kriegen und dass es irgendwie durchgeht. Beziehungsweise stehe ich natürlich auch voll peinlich da, weil ich denke mir, ich bin der Einzige. Das heißt, Kommunikation ist wichtig. Deshalb, wenn ihr jemanden beauftragt, dann seid ehrlich und sagt, wir haben ja kein Problem damit. Dann sage ich, okay, ich war bei Bank ABC, bei denen war ich. Und dann weiß ich, dort mache ich keine Anfrage, ja? Weil dort ist er schon in Bearbeitung. Warum soll ich mich da mitmischen? Entweder bin ich besser oder ich sage dem Kunden, du, das, was du mir sagst, das mit deinem Ding, da bist du bei der Bank eh super aufgehoben. Wahrscheinlich können wir eh nichts besser machen. Ja? Aber das heißt, da ein bisschen ehrlich zu sein, weil es gibt nichts Peinlicheres. Da bin ich auf 5 Plattformen irgendwo im Internet und irgendeine Plattform, das habe ich auch schon erlebt, schreibt irgendeinen Zinssatz rauf, der in Österreich eh nicht realistisch ist. Und ich frage dort an, dann rufen wir noch dort an und da. Das ist, da haben 5 Leute viel Arbeit und im Endeffekt ist es blöd.
Das kann ich nur unterstreichen. Kommunikation ist alles, speziell wenn es um so viel Geld geht, da kann so viel schief gehen.
Es ist ein anderes Beispiel bei euch Immobilienmakler. Zum Beispiel, wenn da auf viel haben, die gleiche Anzeige, nur ein bisschen andere Fotos, 5-mal drinnen ist, wie schaut denn das aus?
Das ist einer der Gründe, warum wir sowas nicht machen.
Da sagst du auch der Kunde, du, wenn das fünfmal drin ist, da verhandle ich mit dem Preis aber gescheit noch. Ja? Mhm. Und genau das Gleiche ist nur umgekehrt bei den Kreditmaklern. Das heißt, das kommt natürlich nicht gut. Und der Kunde hat jetzt auch keinen Vorteil, wenn er das macht. Ja? Mhm. Das heißt, das kochen alle mit Wasser. Mhm. Wir haben mit 40 Banken Kooperationen, wo wir es einreichen können, wo wir es bearbeiten können.
Mhm. Das hat einfach sehr viel mit Verkauf zu tun, bei dir eher so persönliche und die Vorstellung im Verkauf von der, was das dann finanziert. Bei uns ist Verkauf von einer Immobilie und es läuft aber bei Oli auf dasselbe aus, sie haben eine klare Linie in der Vermarktung. Mhm. Und wenn man aber dann so eine Verwirrung drin hat und so einen Pfusch, dann ist es das schwierig, dass man dann ans Ziel kommt. Wegen dem klare Linie, auch bei der Finanzierung, so damit man da dann durchkommt.
Noch peinlicher ist es, wenn der Kunde vielleicht irgendwas zum Vermieten hat oder wenn es ein bisschen komplexer ist und jetzt sind drei Kreditmakler da und der Kunde selber und die Bank kriegt vier unterschiedliche Darstellungen vom Kunden. Der eine nimmt die Miete an, der andere das. Wie kommt denn das an? Ja, nur als Beispiel jetzt. Ja. Das heißt,
Banken sprechen auch untereinander, das ist auch wichtig zu wissen. Also es kann durchaus sein, dass es dann schwierig ist, dass man bei einer Bank nebenan dann auch Finanzierung durchbringt.
Genau. Das heißt, wichtig ist eine offene Kommunikation, das wollte ich jetzt zum Schluss sagen. Mhm. Das heißt, wenn ich sowas mache, oder weil du es vorhin angesprochen hast, mehrere Angebote, das kann ich, wenn ich selber mache, dann weiß ich eh, zu was von einer Bank ich gehe, hoffentlich. Ja. Ja. Dann gehe ich nicht zur gleichen zweimal rein. Aber wenn ich mehrere Kreditmakler oder mehrere Firmen beauftrage, dann einfach offen reden, weil das machen wir zum Beispiel auch nicht. Das heißt, wenn ich weiß, da ist ein anderer Kreditmakler, dann will ich von dem wissen, wo der das gemacht hat. Sonst nehme ich den Auftrag nicht an. Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber das tue ich mir nicht an, weil bevor ich meinen Ruf, das heißt mein Gewerk, mein Gewerbe, meinen Ruf, der ist mir wichtiger, als dass ich 2000 Euro verdiene, nur als Beispiel. Klingt jetzt blöd, aber ich will das Gewerk in 10 Jahren noch immer machen. Und wenn ich das aber schlechte Einreichqualität habe, so heißt das bei der Bank, das heißt, da irgendein Fusch mache oder den Banken viel Arbeit mache und dann kommt nichts raus, dann ist es ja mein Name. Und der Name ist als Unternehmer, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen.
Ja, wir sprechen davon Qualität, also mit Qualität und mit sehr viel Nachhaltigkeit. Weil jede Entscheidung, die was man dann schlussendlich trifft, sollte nachhaltig gedacht sein, damit es dann in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch gut funktioniert. Speziell bei den Finanzierungen.
Es gibt halt auch viele Punkte, weil wir jetzt über Finanzierungen reden, das ist, da könnte man eine eigene Folge, glaube ich, machen. Das ist auch die Einreichqualität, ja, weil auch heute bin ich ja zu Gast bei euch und nur, dass ich ein bisschen den Finanzierungsmakler erkläre, was wir überhaupt tun, weil viele glauben, ich kriege ein paar E-Mails und dann leite die E-Mails weiter und das war's. Ja, und dann verdiene ich ein bisschen was. In der Praxis schaut es aber anders aus. Das heißt, wenn ich als Kunde irgendwelche abfotografiere mit dem Handy schief und dann sieht man noch im Bierbauch und die schlapfen Sandalen auf dem Foto und schickt es der Bank und mit, weiß ich nicht, Geburtsurkunde, wo die Geburtsurkunde komplett irrelevant ist, nur als Beispiel Dokumente schicke und irgendwie aufbereitet, der Banker, kann man sich vorstellen, der hat ganz viele Finanzierungen bei sich liegen und der schaut, welche ist am realistischen, welche machen wir und welche lehnen wir ab. Ja? Der will ja auch relativ schnell normalerweise dir ein Feedback geben. Wenn jetzt die Einreichqualität schlecht ist oder du Sachen mitschickst, die gar nicht wichtig sind, dann kommt das etwas blöd rüber. Das heißt, das machen wir auch. Wir machen eine Stellungnahme, wir machen eine Bewertung, wir schauen, dass alles schön gescannt ist. Das klingt jetzt so blöd. Oder wenn der Ausweis da schief ist und so weiter. Das sind alles Sachen, die für Banken nicht gehen. Ja? Oder die Datei fünfmal auf WhatsApp geschickt ist und die hat 5 Kilobyte. Oder ich schicke der Bank irgendeinen Drive oder Dropbox-Ordner. Das können die nicht öffnen. Das heißt, das ist zwar lieb und toll, aber das können sie nicht öffnen. Das heißt, diese Einreichqualität, die ist auch sehr wichtig bei Banken. Das klingt jetzt blöd, aber die Bank, auch wenn ich es jetzt blöd schicke, wenn ich jetzt jeden Lohnzettel abfotografiere und jede Datei abfotografiere und jetzt auf einmal der Bank 100 Dateien schicke, ja, der Banker, der sitzt 2 Stunden, damit er mal das ordnet, damit er deine Lohnzettel ordnet, damit er deine Ausweise ordnet. Der braucht einmal 2 Stunden, damit er sich einen Überblick verschafft, was willst du überhaupt. Und dann ist am besten noch, bitte finanzieren oder so irgendwas. Ja, wo ich gar nicht dazu schreibe, was will ich finanzieren, was für Laufzeit, fix, variabel, wie viel Eigenmittel, wo einfach drinsteht, bitte finanzieren. Ja, das ist so eine Anfrage, die bei der Bank gleich wieder auf Antworten geht. Ja. mit danke für Ihre Anfrage, leider können wir es nicht darstellen. Ja? Ja. Das heißt, die Einreichqualität, das ist einer der wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, dass die sauber, dass die korrekt ist, wenn ich eine Finanzierung haben will. Wenn es mir egal ist und wenn ich sage, ich nehme auch 3% Aufschlag, ja, dann kann ich es so schicken auch, ja. Das heißt, das ist vielleicht nur für die Zuschauer, die selber vielleicht eine Finanzierung wollen, die Einreichqualität und dass die Bank, muss man sich vorstellen, die haben so viel zu tun, den muss ich sehr, sehr einfach darstellen, dass er in der E-Mail oder in einer Stellungnahme, wenn man es professioneller macht, damit die gleich sehen, was will ich, was habe ich, was soll ich finanzieren. Ja. Ja? Wenn die sich nicht auskennen, man muss sagen, desto mehr Immobilien jemand hat, desto mehr er länger im Geschäft ist, desto komplexer wird es. Wenn jemand auf Miete wohnt und seine erste eigene Wohnung hat, dann ist es relativ einfach darzustellen. Ja, das will ich kaufen und das war's. Aber wenn jemand jetzt 2, 3, 4, 5 Immobilien hat und so weiter, dann wird es schon ein bisschen komplexer. Wie viel Mieteinnahmen, wie viel ist das am Ende des Jahres, wie viel ist Saldo aktuell, Kredit. Das wird dann, also desto komplexer, also Bauträger überhaupt, da wird es schon ein bisschen komplexer. Weil viele Bauträger, ich habe dir vorhin beim Essen die Geschichte erzählt, in Wien, da habe ich einen Termin gehabt mit einem Bauträger, das bis zum Bauchnabel war das Hemd offen mit einer Goldkette, da einer Kette und ist eingegangen, als wäre der Oberchecker bei der Bank, so in der Art, was tust du da, gib mir die Finanzierung. Gell? Die Bank hat gesagt, ja, wir bearbeiten ihren Fall, aber du kannst dir die Antwort selber denken, was die Bank sich gedacht hat, was ist das für Bauträger? Das ist der erste Eindruck, den ich habe. Das heißt, auch wenn ich mit einem Vermittler zusammenarbeite, dann macht er die ganze Aufbereitung. Das heißt, im Normalfall sieht die Bank den Kunden ganz zum Schluss beim Unterschreiben. Kann für viele ein Vorteil sein, ja. Das ist der erste Eindruck. Wenn ich zur Bank gehe, ordentlich gekleidet, normal, das Ego zurückschrauben und so weiter und nicht so tun, so ich bin der Größte, weil man will ja etwas von der Bank. Und im besten Fall, so wie ein Bauträger, der will ja immer wieder was. Und wenn ich da arrogant oder der erste Eindruck und der erste Eindruck bei der Einreichqualität nicht passt,
es läuft alles immer wieder auf den Verkauf aus. Ja. Und so speziell in solchen Bereichen sehr viel selbst auch verkaufen. Und da ist halt wichtig, dass man weiß, also wir sehen das halt so, dass die Bank immer dein bester Freund ist.
So ist es.
Das sollte immer passen. Man arbeitet ja dann über Jahre mit der Bank zusammen. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein enger Kontakt sein, aber man arbeitet schlussendlich zusammen. Also
so ist es. Es kann natürlich sein,
dass sollte die Beziehung auch passen.
Dass der Banker mal auf es kann sich natürlich auch ändern im Laufe der Zeit, das habe ich auch bei vielen mitbekommen. Das heißt, wenn, so wie bei euch, ich sage jetzt oder Bauträgern, man kauft immer wieder was und es passt die Bankbeziehung, das ist perfekt. Also wenn da Leute zu mir kommen und sagen, kannst du es besser machen, dann frage ich, du, passt alles, bist zufrieden, machen die, dann bleib dort, wo du bist. Ja? Weil wenn eh alles passt und alles super ist, ich kann es dann minimal besser machen. Aber wenn du eine Finanzierung willst, die haben alle deine Daten, es geht halt viel schneller dort. Es kann aber sein, dass der Banker vielleicht jetzt in Pension ist. Ja? Jetzt kriege ich einen neuen Banker, der gibt nichts mehr frei. Der sagt, du, was ist mit eurer Firma? Ich weiß nicht, wie ihr das finanziert habt das letzte Jahr, aber das machen wir nicht. Ja? So wie es bisher war, geht nicht. Oder es kann sein, dass der Banker gar nichts dafür kann, sondern von oben auf einmal die Anweisung kommt, wir wollen keine Projektfinanzierungen mehr. Und ihr macht nur Projektfinanzierungen, auf einmal bin ich bei der falschen Bank. Das klingt jetzt blöd, weil es gibt immer wieder Makler, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kreditmakler, die über irgendeine Bank schimpfen. Die sagen, die Bank ist so schlecht und die... Na, es ändert sich immer wieder. Es gibt immer wieder Zeitpunkte, da ist diese Bank sehr gut, dann gibt es wieder Zeitpunkte, da ist diese Bank gut oder diese Bank. Das heißt, es gibt keine schlechte, keine gute Bank, es ändert sich immer wieder. Das kann auch sein im Bauträgergeschäft oder wenn ich Projekte mache, dass auf einmal, wie gesagt, der Banker nicht mehr da ist, dass von oben die Richtlinie kommt, das können wir nicht mehr finanzieren oder die Richtlinien sind viel strenger geworden, so wie es jetzt ist bei vielen Bauträgern. Ja. Das heißt, die rüsten nach und die sagen, na, jetzt haben wir neue Kriterien, jetzt haben wir Eigenkapital oder jetzt, wenn du ein Projekt hast, brauchen wir eine Vorverwertung, das haben wir früher nicht gebraucht, jetzt brauchen wir es und so weiter. Und auf einmal ist die Bank, wo ich bin, nicht mehr die richtige, sondern da muss ich mich umschauen. Ja? Und dann... Wenn ich keine Kontakte habe, ist es halt schwierig. Ja? Wenn es immer die Hausbank war, kann sein, dass es glücklich und zufällig war, aber dann braucht man halt einen neuen Kontakt.
Ja, also man braucht über gewisse Plans, also wie man es dann angehen kann. Es ist jetzt beim Unternehmen, man muss sich da über ein paar Vergleiche sehen. Wenn man Unternehmen ist, sollte man sich nicht einmal stützen auf einen. Man muss über ein wenig diversifizieren und auch aus Unternehmerperspektive betrachtet ist wichtig, dass man immer andere Partner hat, auf die man zurückfallen kann. Genau. Und wenn jetzt ein Kunde ausfällt, damit man sich dann auf die anderen stützen kann. Nicht, dass dann auf einmal alles zusammenbricht, weil ein Kunde ausfällt. Und so kann man das auch mit Bankenbeziehungen aufbauen, dass es immer wichtig ist, dass man einen guten Bankenkontakt hat und immer die Bankenkontakte pflegt, aber trotz allem immer Ausschau hält und am Markt gut da ist, damit man halt dann.
Genau. Es kann auch sein, zum Beispiel das, was ich bei einem Kunden gehabt habe, der war ein sehr junges Unternehmen, der hat es frisch gegründet. Mhm. Und dann war die eine Bank, wo wir es finanziert haben, die beste. Ja. Mhm. Und dann wollten wir die zweite Finanzierung machen und dann haben sie gesagt, na, jetzt müssen wir abwarten, bis das einmal vollständig ist, das Projekt. Passt, dann haben wir es wieder woanders finanziert. Nach zwei Finanzierungen sind wir wieder zu den beiden Banken gegangen und die haben gesagt, na, das können wir jetzt nicht finanzieren, das ist aus dem Budget, das ist viel zu jung, das Unternehmen gibt es ja gerade einmal ein Jahr. Ja. Dann sind wir wieder woanders hingegangen. Das heißt, das kann sein, dieses Unternehmen, das hat, glaube ich, 4 Banken bei 7 Objekten, das heißt, das hat 7 Objekte gehabt. Und da waren wir bei 4 Banken, weil es immer eine andere Bank gesagt hat, das wollen wir, das wollen wir. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Das heißt, wenn ich länger vorhabe, im Markt tätig zu sein, dann kann es auch sinnvoll sein, dass ich einmal bei der Bank positiv hoffentlich aufgefallen bin. Das heißt, dass ich alles zurückbezahlt habe, dass alles gepasst hat, weil dann wird es in Zukunft leichter sein, eine Finanzierung zu machen. Aber viele stellen sich das vor, machen irgendein Seminar, irgendein Workshop und sagen, ah super, jetzt gründe ich eine GmbH, jetzt mache ich die erste Firma und auf einmal kommt man drauf, puh, so leicht ist es dann doch nicht mit der ersten Finanzierung, weil ganz andere Richtlinien sind. Ja. Und das weiß ich am Anfang nicht. Es kann auch sein, es gibt Banken, zum Beispiel, wenn ich einen Fixzins habe als GmbH, weil viele glauben, ich zahle 1% Penale, das stimmt aber nicht. Es gibt Banken, die einen Zinsentgang verlangen. Das heißt, die sagen, hey, du willst 5 Jahre früher zurückzahlen, uns entgehen 40.000 Euro an Zinsen, die verlangen wir jetzt. Und das sind vielleicht 5, 6, 7% Penale, die ich habe. Und das steht alles in die Verträge drinnen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, sage ich mal. Überhaupt als Bauträger, als GmbH, da ist besser eine Meinung mehr, dass sich das auszahlt. Das heißt, auf das, was wir jetzt viel geredet haben, sind Bauträger bzw. Investoren, dass es da die letzten Jahre einfacher war und dass es mittlerweile strenger geworden ist bzw. komplexer, sagen wir es mal so.
Und da sind halt dann die Vorteile deinerseits, wenn man die Bedürfnisse der Bank kennt.
Genau.
Das heißt, kann man halt dann auch viel einfacher mit der Bank kommunizieren, gell?
Genau, es ist immer die Darstellung. Das heißt, wir wissen, was die Bank, wir müssen uns immer weiterbilden, wir sind mit den Banken in Kontakt, wir müssen uns von vielen Banken weiterbilden. Und da wissen wir den Rahmen, was die Bank macht, was sie gerne macht, was sie nicht so gerne macht. Es gibt Banken, die sehr gerne langfristig finanzieren, es gibt Banken, die Projektfinanzierungen gerne mögen, es gibt Banken, die nur bis 5 Millionen finanzieren. Wenn ich jetzt 20 Millionen finanziere, dann macht es gar keinen Sinn, dass ich zu so einer Bank gehe, die 5 Millionen. Das heißt, einerseits ist der Prozess natürlich viel schneller und andererseits die Darstellung, wie stellt man den Kunden dar. So wie du sagst, das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der handwerklich sehr begabt ist, der viel auf der Baustelle macht, der weiß ja gar nicht, was ist eine Kalkulation beim Bauträger, wie stelle ich das dar, ich habe eh schon 4, 5 Projekte gemacht, nur das ist der Bank sagt, die glaubt mir nichts, das heißt, da müssen wir das zeigen. Oder zum Beispiel, wenn ich was sanieren will, dass ich weiß, okay, ich brauche Excel, mit was will ich sanieren, mit Kostenvoranschlägen, das machen wir alles, damit der Fall im besten Fall reinkommt, der Banker sagt, ah, cool, cooler Fall, den würde ich gerne machen und den gleich bearbeitet. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir. Und natürlich ist auch der Vorteil, auch wenn ich eine sehr, sehr gute Bonität habe, das ist auch die Frage, wo sind meine Kernkompetenzen? Das heißt, wenn ich jetzt gar nicht, wenn ich mir das Interview anhöre und sage, eigentlich will ich mich damit gar nicht beschäftigen und ich kenne mich gar nicht damit aus, mein Fachgeschäft ist, weiß ich nicht, der Handwerk, das Handwerkliche, da kann ich mit meiner Zeit, mit meinem Geld viel mehr machen und ich gebe das jemandem, wo es mir nicht mehr kostet. Ich zahle genau gleich viel Bearbeitung. Vielleicht, es gibt, muss man schon sagen, am Markt auch Kreditmakler, die mehr verlangen an Bearbeitungsgebühr oder die extra was vom Kunden verlangen. Die sagen, okay, weil ich es dem auch verlange, 1-2% extra. Machen wir nicht. Wenn ich weiß, okay, ich zahle eh nicht mehr, dann soll der halt die Arbeit machen und der soll der das aufbereiten, weil es kostet mir nicht mehr. Und dann bin ich eh bei der Bank und dann habe ich eh meinen Ansprechpartner mit der Person. Das heißt, in der Regel, sage ich mal, finanzieren wir den Kunden einmal und dann in Zukunft macht es der Kunde dann eh selber. Es kann aber natürlich sein, dass der Kunde so zufrieden war, dass er sagt, hey, die 1% Bearbeitungsgebühr oder 2% hätte ich so oder so bezahlt, das hat so super funktioniert, da soll der Emanuel schauen, wo ich die nächste Finanzierung mache. Ja. Ja. Und vielleicht ist es nicht die gleiche Bank, sondern eine andere Bank in dem Fall. Ja. Mhm.
das, also jetzt hast du das so gut beschrieben, dass ich mir selbst denke, warum ich selbst nur für Banken suche in Zukunft. Weil im Grunde, lieber Zuseher, macht das überhaupt keinen Unterschied, weil es sind keine zusätzlichen Aufwände. Man gibt das in die Hände von einem Experten, der was die Bedürfnisse von jeder Menge Banken kennt, der was vermutlich kriegt da so Fragebogen oder Checklisten genau. Von der jeweiligen Bank. Also die wissen genau, was dann durchschicken, das wird schnell bearbeitet und wenn es dann durchgeht, dann geht es Berner durch. Genau. Das ist so der
genau. Wahnsinn. Also Genau, also bei uns ist es so, wie du sagst, es gibt natürlich andere Kreditmakler, auch sehr, sehr große Unternehmen, die verlangen dann extra was oder verlangen mehr Bearbeitungsgebühr, was eigentlich nicht üblich ist. Das heißt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt sehr große Unternehmen am Markt, die einfach logischerweise, muss ich sagen, wenn da 100 Kreditmakler angebunden sind, jetzt keine Namen zu nennen, oder 50 Kreditmakler, ist ja egal, dann muss ich eine gewisse Bearbeitungsgebühr verlangen oder extra was vom Kunden, weil dann kriegt der Bearbeiter was, das Head Office, dann kriegt die Firma noch was und so weiter. Da kriegt der Berater vielleicht gerade einmal 50% oder vielleicht sogar 20% von der Bearbeitungsgebühr, was bei uns ja nicht der Fall ist. Das heißt, auch wenn wir mit 1% runtergehen, dann kriegen wir die 1% und das teilen wir uns nur mit der Bank. Das heißt, wir haben jetzt nicht so ein Rieseninstitut im Hintergrund. Das heißt, da ist vielleicht der Unterschied, das heißt, jetzt nicht hernehmen und alle Kreditmakler reinwerfen, weil ich kann nicht für alle sprechen. Ich kenne ein paar und ein paar machen das wirklich gut. Und bei ein paar, sage ich, ist vielleicht nicht so optimal. Sagen wir es mal ganz nett. Ja.
Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Das bringt uns auf jeden Fall jede Menge Mehrwert dann. Und vor allem unsere Zuseher, wenn man so viel weiß, dann von einem Insider wissen. Und jetzt würde es mich speziell noch interessieren und ich denke auch unsere Zuhörer, was für Spezialthemen, mit welchen Spezialthemen hast du in der Zukunft zu tun und wie bekämpft man die dann, damit man da trotz allem eine Lösung schafft?
Spezialthemen, natürlich im Bereich Finanzierungen, es ist nichts starr, es ändert sich immer wieder was. Das heißt auch in Zukunft, ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche Richtlinien, dass sich irgendwas ändern wird, dass es gelockert, glaube ich jetzt gar nicht so, dass irgendwas gelockert wird, sondern es wird immer ein bisschen tricky sein. Und da ist es schon gut, wenn man sich mit dem Thema auskennt. Spezialthemen. Für mich ist jede Finanzierung irgendwie ein Spezialthema. Ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist. Und einerseits super, andererseits ein bisschen blöd. Das heißt, einerseits bei der Finanzierung, da will ich, wenn ich einen Kunden habe und einen Fall, dann beiße ich mich da rein, dass ich den unbedingt durchhaben will. Teilweise denke ich mir, wenn ich mir die Stunden anschaue, was ich da investiere, zahlt es nicht wirklich aus, aber ich bin dann so ehrgeizig, mir tut es weh, wenn ich einem Kunden schreibe, lieber Kunde oder Anruf, ist nicht finanzierbar. Das ist irgendwie so.
Das kann ich sehr mitfühlen. Also wir sind da auf derselben Spur.
Tut mir so weh, weil ich mir denke, das gibt es ja nicht. Gell? Weil was ist, wenn der doch zum Finanzieren geht, wenn der zu einer Bank geht und den dann doch macht. Gell? Ja. Und das tut mir so weh. Und deshalb, einerseits gut für den Kunden, das heißt, ich bin sehr ehrgeizig, Standardfinanzierungen, da haben wir in 3-4 Tagen die Rückmeldungen. Ja? Also da sind wir sehr schnell. Aber wenn jetzt ein Spezialthema ist, der ist ein bisschen älter oder zum Beispiel, der hat einmal einen Konkurs gehabt, vor 7 Jahren. Der hat das jetzt abgewickelt, 7 Jahre später, und will jetzt was finanzieren. Bei vielen Banken poppt das auf. Spezialthema kann er sein, als Unternehmer, man streitet sich mit irgendwem oder als Privatperson und sagt, die Rechnung zahle ich da nicht. Ja? Der andere Unternehmer ist nicht deppert und sagt, passt, dann hau ich dir einen ins KSV, dann kriegst du eine Mahnung von einem Inkasso und auf einmal hat er einen KSV-Eintrag wegen 50 Euro.
Sehr, sehr böse.
Sehr böse. Und was tut man da? Die meisten Banken, KSV-Eintrag, wegen 50 Euro ist es nicht finanzierbar. Und da muss ich dann die richtige Bank finden, die es dann sagt, okay, wegen die 50 Euro, okay, das war irgendein Sky-Anbieter, ich verstehe den Kunden, der wollte das nicht zahlen, der Verkäufer hat ihn das aufgedruckt oder was auch immer. Das heißt, das sind alles so irgendwie bei jedem Kunden, wenn ich es überlege, gibt es irgendwie so ein Spezialthema oder irgendwas, was vielleicht nicht so passt. Oder ein Spezialthema kann auch sein, ich habe ein Haus, eine Wohnung und ich habe einen Privatkredit. Das heißt, ich habe von irgendeiner Konsumbank, um jetzt keine Namen zu nennen, eine Finanzierung aufgenommen mit sehr hohen Zinssätzen und habe vielleicht was saniert in der Wohnung. Mhm. Natürlich muss man das Ganze darstellen, dokumentieren, Rechnungen und so weiter, was wir natürlich auch machen und den Kunden unterstützen. Aber das kann ich dann vielleicht mitnehmen in eine Finanzierung. Das heißt, wenn der fix verzinst ist, dann würde ich jetzt nichts angreifen, weil die Zinsen, das wäre eine Verschlechterung für einen Kunden, wenn er einen super Fixzins hat. Aber wenn der variabel verzinst ist und der zwei, drei Finanzierungen, Konsumkredite, so wie vor kurzem ein Kunde, der hat 4, 5 Konsumkredite gehabt und alle hat in die Wohnung, einmal fürs Badezimmer, einmal für den Boden, einmal für das, dann hat man alles in Arm und auf einmal statt 2.500 Euro zahlt er 1.200 Euro Rate, also fast um die Hälfte. Aber das sind alles so Spezialthemen, ja. Ist natürlich sehr viel Aufwand im Hintergrund, das heißt der Kunde, da müssen wir viel kommunizieren, aber das sind alle Spezialthemen. Oder wenn der Kunde ein Bauträger ist und auf einmal kann er nicht so bauen wie früher, sondern auf einmal sind höhere Auflagen oder das gleiche Projekt und die Bank sagt, du, was sind das für Verkaufspreise, das kauft ja keiner und so weiter, das muss ich dann alles argumentieren, alles nachmachen. Oder ich habe ein bisschen zu wenig Eigenkapital, was kann ich machen, was kann ich tun, wo der Kunde vielleicht auch keine Ideen hat, wo man sagt, du lieber Kunde, gibt es einen Bruder, gibt es eine Mutter, gibt es irgendwas, jemand, der vielleicht mit unterschreibt, gibt es eine Simultanhaftung, das heißt, hat jemand in der Familie ein lastenfreies Objekt, wo die Bank zusätzlich als einfach eine zusätzliche Sicherheit hat, wo du vielleicht keine oder wenig Eigenmittel einbringst, wo die Bank sich eintragen kann und vielleicht nach 7, 8 oder 10 Jahren kann die Bank ja wieder rausgehen und sagen, okay, wir brauchen diese Sicherheiten eh nicht mehr. Das nennt sich Freilassung der Sicherheiten, dass man einfach sagt, okay, die Immobilie und das, was es wert ist und das, was du abbezahlt hast, jetzt brauchen wir die zusätzlichen Dings nicht mehr und so weiter. Das sind alle so Ideen und Möglichkeiten, das heißt, wir finanzieren ja sehr viel und wir wissen, oder wenn ich einen Kunden schon habe, dann weiß ich schon, mir fallen 1000 Sachen ein, wie ich den darstellen könnte und was ich da machen könnte und ich habe in sehr kurzer Zeit, ob es geht oder nicht. Ja. Wenn einer jetzt nur einmal im Monat finanziert oder einmal im halben Jahr, der weiß gar nicht, ob die Datenschutzerklärung richtig ist, die er bei der Bank noch hat oder ob sie die geändert hat. Ja. Der muss einmal die Bank anfragen, was habt ihr für Konditionen. Das heißt, natürlich, wenn ich das täglich mache, habe ich einfach viel mehr Ideen und Möglichkeiten, was möglich ist, was der Kunde vielleicht gar nicht weiß. Ja. Und ich kann auch dem Kunden sehr schnell sagen, ob das Vorhaben geht oder nicht, oder ich kann ihn mit meinem Finanztaschenrechner vorrechnen, du lieber Kunde, das ist die Rate, kannst du das überhaupt leisten? Ja. Ist das realistisch? So wie vorhin hat mir ein Kunde angerufen, ich glaube, du warst eh dabei, wo der mich gefragt hat, kann ich weniger werden als jetzt? Weil ich sage, nein, geht nicht. Das heißt, aktuelle Zinslage, das ist die Rate, das kann ich dir schnell sagen. Früher hast du vielleicht 2% fix gehabt, aber nicht jetzt. Oder, im Internet hat mir jemand gefunden und angerufen, die will 1 Million finanzieren. Ja, das sind so, ist ein Haus und dann will sie mehrere Einheiten vermieten. Und die Idee ist ja super. Gell? Nur das Blöde war, dass sie AMS war und kein Eigenkapital. Ja? Aber die Idee war gut und theoretisch lässt sie es darstellen. Ja?
Ja, aber nicht. Ja, oft. Die Idee war gut, aber leider heutzutage nicht mehr umsetzbar.
Ja, genau. Das heißt, das geht nicht. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, okay, ich habe ein paar Ideen, ich würde es gerne so machen, dann kann man auch philosophieren, überhaupt so Bauträger, die sind kreativer, muss man sagen, die rufen mich sehr oft an, wo sie Ideen haben, wo sie sagen, wie können wir es darstellen, wie können wir es machen, können wir das machen, können wir dieses machen, wo ich danach sehr schnell sagen kann, so können wir es machen, so nicht. Ja. Und das sind alles so Spezialfälle, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Spezialfälle, sage ich jetzt mal. Ja.
Was mich voll interessieren darf, man hört immer wieder, die Bank ist an gewisse Regelungen gebunden und die dürfen gar nicht außerhalb dieser Regelungen entscheiden. Mhm. Und was für fixe Regelungen gibt es und über welche Regelungen lässt sich immer nur verhandeln? Sprich KSV oder jetzt das mit den 40% oder mit der Bonität. Wie lässt sich das, wo lässt sich verhandeln und wo nicht?
Also es gibt so manche Kunden, die wollen so überall verhandeln. Ja, also die wollen noch Sachen verhandeln, die man gar nicht verhandeln kann, weil man denkt, das habe ich noch nie gehört, aber okay, spannend, was du verhandeln willst. Ja. Das heißt, wenn ich mit sowas komme zu einer Bank, die wird sie denken, der kennt sie null aus. Ja. Das heißt, es gibt immer so ein bisschen, so wie du sagst, einen Verhandlungsspielraum. Grundsätzlich sind alle Gesetze gleich. Das heißt, jede Bank muss sich der FMA dran halten. Ja. Ja. Das heißt, diese 20% Eigenmittel, diese 40% vom Lohn, vom Einkommen, dass das nicht die Kreditrate übersteigt. Und da sind die Banken, die meisten sehr genau, Ich habe einen Fall gehabt, da ist der DSTI, heißt es, 40,3. 0,3% Übersteigerung, das sind gerade mal 1.000 Euro, weil man denke, bitte, dann hat der Kunde halt 1.000 Euro mehr Eigenmittel oder was auch immer, tun wir es halt weniger. Aber da sind sie sehr genau, manche Banken. Manchmal ist es so, so wie zum Beispiel Ende letzten Jahres, im Dezember, da hatten einige Banken sehr viel Ausnahmekontingent, die gesagt haben, hey, wenn einer von den zwei Punkten nicht ganz passt, dann machen wir Ausnahme. Ja? Wenn ich das weiß, dann kann ich die Ausnahme machen. Ja?
Ja.
Aber es kommt auch immer darauf an, wie stelle ich es dar. Das heißt, vielleicht geht die Finanzierung auch nicht jetzt. Da muss ich dem Kunden sagen, du hast ein Auto, dann schau, dass du dieses depperte Auto abzahlst, weil das haut mir das Rating komplett zusammen. Das sind 500 Euro, du hast den eh auf Seiten, dann nimm halt von den 90.000 Eigenmitteln einen Zehner, zahl das Auto weg und dann kann ich es machen. Nur wenn er zu einer Bank geht, da kriegt er von jeder Bank eine Ablehnung, weil das Leasing ist halt leider sehr teuer bei vielen. Das sind keine 100 Euro, sondern mehr. Und auf die Idee muss er mal kommen. Das heißt, die Finanzierung geht vielleicht nicht jetzt sofort, aber wenn man es dann richtig darstellt, wo ich sage, okay, das Auto ist einmal weg, das stört mich nicht mehr, dann geht wieder die Finanzierung. Ja? Das heißt, grundsätzlich hat jede Bank, um deine Frage zurückzukommen, die gleichen Richtlinien. Es kommt immer darauf an, so wie du es hörst, wie stelle ich den Fall dar? Und auch, will die Bank die Finanzierung, hat sie ein Ausnahmekontingent, muss ich auch ehrlich dazu sagen, die meisten nehmen es nicht in Kraft, weil einfach sie sagen, das ist für hausinterne Kunden. Das heißt, selten, dass ein Neukunde ins Ausnahmekontingent fällt, außer er ist mega super und er macht gleich mehrere Sachen, dann kann es sein. Aber oft ist es einfach eine Darstellungssache, dass die Bank sagt, das ist ein super Kunde, den nehme ich da. Ich habe zum Beispiel einmal einen Kunden gehabt, der war selbstständig und der hat dann super bescheidenen Gewinn gehabt, sagen wir es einmal so. Ja. Der war nicht verlogen, aber wenn man sich die Bilanz angeschaut hat, hat der einfach alles eingekaut, also von Kaffeetapseln bis Kleidung, bis der hat alles eingekaut bei seiner Buchhaltung. Ja. Der hat zum Leben, der hat einfach zum Leben privat nichts gebraucht.
Ja.
Einfach so als Unternehmer hat er sehr gescheit gemacht, seinen Gewinn geschaut, dass er halt sehr weit unten ist und einfach alles eingekaut, was halt geht. Und die meisten Banken sagen, mit dem Gewinn, das kann man nicht darstellen. Wir haben keine 40%, wie soll sich da eine Kreditrate ausgehen? Wenn eine Bank das sieht und sagt, du, aber zum Leben braucht er nichts und so weiter, weil eigentlich, wenn ich das rausrechne und so weiter, dann hat er in Wirklichkeit schon mehr zum Leben. Das heißt, eigentlich geht sich die Kreditrate aus. Das heißt, es muss auch ein bisschen die Bank mitspielen, dass ich sage, der Kunde gefällt mir, weil die Immobilie ist 1 Million wert, der will eh nur 300.000 finanzieren. Ist ein super Kunde, der weiß, was er tut und ist eh gescheit, wie er das macht. Wenn die Bank will und einen Grund hat, also sie muss schon einen Grund haben, wenn alles nicht passt, dann wird sie es nicht finanzieren. Ja? Aber wenn da etwas ist, wo man sagt, hey, das ist eigentlich ein guter Kunde, dann will es die Bank auch. Dann sagt sie, okay, dann stellen wir es so dar oder stellen wir es so dar oder dann machen wir halt bei dem DSDI, dann finanzieren wir halt um ein Tausender weniger. Viele Banken leider sind halt so, dass sie sagen, nein, geht nicht. Ja? Das heißt, 40,3 DSDI können wir nicht finanzieren, geht nicht. Ja? Aber unser Job ist es, also wenn der Kunde das will, dass wir schauen, dass er vielleicht, dass man dem Kunden sagt, du, wir haben das uns durchberechnet, vorab schon, so geht es nicht, wir brauchen 1.000 Euro mehr Eigenmittel.
Das, also die Bank an sich ist ja selbst auch ein Unternehmer und die möchten ja auch Geschäfte machen. Grundsätzlich. Also die sind sehr offen, Kredite anzunehmen. Aber wenn man es ihnen dann ziemlich schwer macht, werden sie wahrscheinlich auch ablehnen.
Genau, aber das, was wir auch manchmal den Fall haben, wo ich vielleicht als Kreditmakler vielleicht auch den Vorteil sehe, ist, es gibt manchmal Banken, die nicht in der Region sind. Das heißt, wir haben einen Wiener Kunden und der fährt in die Steiermark runter, weil dort die Bank ist, die ihn finanzieren will. Wir haben einen Wiener Kunden, der nach Oberösterreich fährt, weil da die Bank ist, die ihn finanzieren will. Ja.
Wir oder wie in Vorarlberg.
Oder was auch immer, genau. Oder nach Deutschland. Der fährt halt einmal nach Deutschland aus, weil dort halt die Bank ist, die ihn finanziert. Oder nach Burgenland oder wo auch immer. Das heißt, weil einfach wir als Kreditmakler grundsätzlich, wir haben ja österreichweit arbeiten wir, ja, auch Deutschland mittlerweile, muss man sagen. Aber grundsätzlich einmal Österreich. Und da haben wir Kooperationen in Kärnten, in Oberösterreich, in der Steiermark, im Burgenland. Und diese Banken, wenn der Kunde passt oder vielleicht auch zu wenig Geschäft haben, sagen, hey, schick uns den Kunden einmal zu, weil da redet man über den Fall oder kann ich anrufen und sagen zum Vorstand, zum Direktor, du, ich hätte einen Kunden, da haben wir eine leichte Schwachstelle, aber sonst ist er super, hast Interesse an dem. Und dann kann er sagen, ja, taugt mir eigentlich. Und dann kommt der Kunde auf einmal in die Steiermark unterschreiben oder wo immer hin. Nur als Beispiel. Ja. Und vor Ort, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch in Oberösterreich bin, da würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass ich einer Kärntner Bank schreibe oder einer steirischen Bank schreibe, du liebe steirische Bank, ich würde gerne da was finanzieren. Ja. Aber zu dem Unternehmer, was ich am Anfang gesagt habe, die ja GmbH gegründet haben, die 7 Wohnungen dann gekauft und wieder verkauft haben und so weiter. Aber die haben einmal in Oberösterreich eine Finanzierung, einmal in der Steiermark eine Finanzierung, einmal in Burgenland, einmal in Wien. Das heißt, sehr verstreut, weil einfach da die Banken waren, die die besten waren. Ja. Und so ist das dann entstanden. Das heißt, es muss nicht immer vor Ort sein. Wäre super, wenn es so ist. Grundsätzlich, also nicht immer, aber grundsätzlich fährt der Kunde immer einmal hin, dass er die Bank kennenlernt, weil meistens muss ihm der Bewerter oder der Direktor ist dann eher einmal in der Gegend. Das heißt, wenn ich wieder einmal eine Finanzierung habe, dann kann es sein, dass ich das dann eh vor Ort bei mir unterschreiben kann oder dass ich die Verträge bekomme oder ich als Berater kriege die Verträge und gehe es mit dem Kunden durch. Aber einmal muss er halt einen kleinen Ausflug machen. Ja.
Ja, danke für die ganzen Informationen. Ich habe jetzt nur eine letzte, sehr spannende Frage. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Konsumkredit und Investitionskredit? Weil ich immer wieder die Frage kriege, wann sich jetzt rechnet, wann ich die Bonität habe, könnte ich ja theoretisch jede Menge Kredite aufnehmen. Und wir als Unternehmer sehen das ja auch so, umso mehr ein besseres Verhältnis, das man mit der Bank hat, umso mehr lässt sich die Bank dann auch finanzieren und umso mehr Projekte, das man machen kann. Ja. Also da hängt es dann gar nicht mehr so ab, ob Konsumkredit oder Investitionskredit. Was sind da jetzt deine Erfahrungen?
Also grundsätzlich ist es so, ein Konsumkredit geht man immer davon aus, dass es, wie der Name schon sagt, für Konsumgüter ist. Das heißt, da fällt ein Auto rein, ein Fernseher, ein Tisch, ein Mikrofon, ein Laptop, das sind alles Konsumgüter, die man braucht. Die kann man finanzieren. Man muss aber grundsätzlich dazu sagen, dass Konsumfinanzierungen, so wie man es kennt, eigentlich nur für Angestellte sind. Sobald man selbstständig ist, kann ich das nicht mehr machen. Das heißt, als Konsumfinanzierung rechnet die Bank, das ist das Einkommen, das geht raus und das bleibt übrig, das kannst du dir leisten. Als Selbstständiger, es ist leider so, ist einfach die Ausfallsquote bei Finanzierungen höher als bei Angestellten. Das heißt, weil es einfach einmal turbulenter ist, nach 10 Jahren kann ich mir verspekulieren, ich habe zu viele Arbeiter angestellt, zu wenig Aufträge, Firma ist in Konkurs, was auch immer. Das heißt, das geht einmal nicht. Das heißt, als Firma kann ich keine klassische Konsumfinanzierung machen, sondern es gibt andere Varianten und Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, das machen wir auch, das machen wir für die Kunden, zum Beispiel das, was ich da sehe, was ihr alles angeschafft habt für den Podcast, das könnte man alles fördern lassen. Das heißt, da gibt es Förderungen mit Instituten, wo wir zusammenarbeiten, wo man teilweise das zurückbekommt. Das heißt, ihr habt in dieses Equipment oder in dieses Büro zum Beispiel, sage ich nur als Beispiel, 10.000 Euro investiert. Es war mehr, ich weiß, aber ich sage nur 10.000 Euro. Da könnte es sein, dass ich 50% zurückbekomme, also 5.000 oder 30%.
Das nächste Mal komme ich dann auf dich zurück, bevor wir das machen. Oder genau. Das muss man immer, bevor wir die
Investition. Genau, man muss es vorher beantragen, dann kriegt man Genehmigung, dann sagt man, was es circa ausmacht, dann reicht man das ein, die ganzen Rechnungen, und dann zum Schluss, wenn man die Rechnungen eingereicht hat, kriegt man es wieder zurück. Das machen wir genauso für Unternehmen. Das heißt, es gibt einfach andere Möglichkeiten, was ja super ist, bevor man alles selber zahlt, weil die Technik, die ihr da habt, ist ja sehr teuer. Das heißt, es gibt andere Möglichkeiten oder es gibt Leasing, wie wir uns vorhin unterhalten haben, Gastronomieunternehmen oder andere Firmen haben sehr viele Gegenstände, die geleast, die leasbar sind. Das heißt, da ist es keine klassische Finanzierung, sondern da nimmt man Leasing oder einen Mietkauf. Ist auch nicht so, kennen auch nicht so viele Leute. Aber das heißt, wenn das Auto älter ist oder das Objekt älter ist, dann kann ich es nicht leasen, sondern dann macht man eine Mietkauf-Variante und dann kann ich sowas darstellen. Ja? Das heißt, diese klassische Konsumfinanzierung gibt es in dem Bereich nicht. Oder es gibt einen Kontokorrentrahmen, also einen Kontorahmen, wo ich gewisse Sachen dann machen kann. Das muss die Bank, meistens die Hausbank, entscheiden. Und wenn ich mich mit der nicht gut verstehe, dann muss ich schauen, dass ich halt zu einer anderen Hausbank, dass eine Bank hinter mir steht, die sagt, okay, ich glaube den Jungs das, die Bilanzen passen, ich gebe denen einen Rahmen. Das ist für mich so die Konsumfinanzierung, das heißt kurz, ich hoffe, es war kurz erklärt. Yeah. Das andere ist, Investition ist meiner Meinung nach so eine Immobilie. Das heißt, ich bin der Meinung, ich bin selber, habe ein paar Immobilien in Wien und ich bin der Meinung, oder ich würde es mir wünschen, oder so bin ich selber dazu gekommen, durch die Finanzierung, ich habe Leute finanziert und die haben sich das Eigenheim finanziert, die haben sich Anlegerwohnungen finanziert und irgendwann, das ist immer, wenn du mit so Leuten zu tun hast, irgendwann denkst du, das will ich aber auch. Gell? Ja. Das gibt es ja nicht, dass der das finanziert und so ist bei mir die erste, zweite, dritte und so weiter Wohnung dazugekommen. Ja? Das heißt, ich finde oder ich würde mir wünschen, dass jeder, man muss sich heute ja nur anschauen, die Wirtschaftslage. Ja? Wir haben Corona gehabt, wir haben aktuell, ist die Wirtschaft, die Inflation ist so hoch und so weiter. Wo führt das hin? Das heißt, dieses Pensionssystem, das wir haben, diese zwei, drei Säulen, da müsste meiner Meinung nach jeder was für sich selber tun. Das heißt, wir haben die eine Säule, wo der Staat uns vielleicht ein bisschen hilft. Wir haben die Firmenpensionen, das heißt, wenn ich bei einer großen Firma bin. Aber die dritte Säule, das vernachlässigt jeder, ist, dass man selber etwas tut. Und meiner Meinung nach ist so ein Sachwert, so eine Immobilie, ist immer was wert. Das heißt, meiner Meinung nach, ich bin da sehr pro Immobilien, muss ich jetzt sagen, ist nicht jeder dafür. Aber ich muss sagen, wenn ich selber irgendwo wohne, muss ich ja eine Miete zahlen normalerweise. Außer es ist Mama, Papa oder Tante oder keine Ahnung, Oma. Aber sonst muss ich ja Miete zahlen. Und ob ich jetzt 700 Miete zahle oder 800, 900 Euro an Kredit fürs Gleiche, natürlich ist es ein bisschen teurer, aber ich zahle mehr oder weniger das Gleiche. Aber was ist der schöne Vorteil? In 25 Jahren, in 30 Jahren ist die Immobilie abbezahlt. Das heißt, ich zahle nicht mehr meine Betriebskosten und in der Pension brauche ich Angst haben wegen Altersarmut, dass ich irgendwie über die Runden komme und sage mal, okay, ich ziehe in 5 Jahren, 10 Jahren aus, was mache ich dann? Dann verkaufe ich die Immobilie und zahle nicht mal wirklich Steuern dafür, weil ich habe ja selber drinnen gewohnt. Das heißt, meiner Meinung nach, und auch wenn ich in 25 Jahren draufkomme, ich will da nicht wohnen, dann verkaufe ich die Immobilie und ziehe woanders hin, aber ich habe einen Wert geschaffen. Ja. Das heißt, auf das, was ich hinaus will, ist, meiner Meinung nach würde ich mir wünschen, dass viel mehr Leute Immobilien selber erwerben einmal, für sich selber oder als Anlage, dass sie sagen, okay, ich kaufe mir Immobilie, ich lasse es vermieten, dann habe ich steuerliche Aspekte auch noch und so weiter. Muss natürlich ein paar Sachen machen, logischerweise mit Vermieter und Co. Oder gibt es halt eine Firma, die es macht. Aber ich finde, diese Veranlagungsform, bin ich ein Fan davon und finde das meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
Wir auch. Immobilien sind das ein und alles und wir fördern ja auch unsere Kunden und eben durch unseren Service, Investoren-Service, fördern wir Investoren zum Immobilienankauf. Da haben wir gerade ein sehr spannendes Beispiel gehabt. Name werde ich jetzt nicht erwähnen, aber mit dem haben wir gerade in Wölser Wohnung gekauft um 5,2% Rendite. Zahlt sich positiv ab in der heutigen Zeit zu den heutigen Zinsen, was halt enormer Vorteil ist, also ihr seht, auch zur heutigen Zeit ist es möglich, Immobilien zu kaufen, kleine Immobilien, kleine hässliche Löcher, wie man so schön sagt, zu kaufen, die was sie dann positiv rentieren und irgendwann, wenn die Zinsen wieder weniger werden, dann wird sie sich nur positiv rechnen und am Ende vom Tag zahlen die Mieter deinen Kredit zurück und verbauen dir monatlich das Vermögen auf.
So ist es.
Das kann man dann auch wieder refinanzieren, es wird immer wieder was Freies. Ergeben Sie jede Menge Möglichkeiten im Bereich
Immobilien. So ist es. Also, ich will nur eins sagen, weil du jetzt auch die Zinsen und positiv Cashflow und Rendite, es ist wichtig, ich bin voll bei dir, aber es ist auch wichtig, in die Umsetzung zu kommen.
Ja.
Weil ich habe so viele Leute, die vor einem halben Jahr mich angerufen haben und gesagt haben, ja, der Cashflow positiv und wie rechnen wir das aus? Und dann rechnen wir das aus und die rufen mich jetzt noch an und sagen, du, wie schaut es jetzt eigentlich aus? Und ich finde nichts und so weiter und drucken herum, weil der Cashflow um 50 Euro negativ ist. Ja. Ist es um 50 Euro negativ, dann soll ich halt drauf und wie ich vorhin gesagt habe, die Miete wird wahrscheinlich am Anfang billiger sein. Mhm. Aber ich zahle am Anfang mehr drauf, da gibt es sogar so eine Statistik, dass ich die ersten 7-8 Jahre mit einer Finanzierung mehr zahle als die Miete, aber die Miete wird immer wieder steigen. Mhm. Und auch wenn die Rendite nicht so optimal ist, Aber das gehört ja irgendwo mir. Ich baue mir einen Wert darauf aus. Wenn ich 700 Euro Miete zahle, da kann ich mir mal ausrechnen, auf 20 Jahre, was ich da in den Wind geschossen habe. Da habe ich eine Mietrendite von minus 1000, keine Ahnung. Und auch wenn die Mietrendite minus 5 ist, um ganz ehrlich zu sein, ich baue mir was auf. Weil sagen wir eine Veranlagungsform, wo ich, weiß ich nicht, innerhalb von 25 Jahren 200.000 aufbaue oder keine Ahnung, mit 1-200 Euro negativen Cashflow. Ja. Das heißt, viele rechnen oder haben irgendeine Excel-Liste irgendwann einmal bekommen und sagen, ich bin da 1% im Plus oder 2% im Minus. Man muss sich das Gesamte anschauen, sage ich jetzt immer. Gell. Also ist nur so für meinen Tipp, falls es da den einen oder anderen Überleger gibt, der sagt, okay, die Miete und die Zinsen, das Wichtigste meiner Meinung nach ist, ins Tun zu kommen, zu kaufen, weil bei der ersten Immobilie, dass da einer genau weiß, was er tut oder was er macht, wenn er es noch nicht gemacht hat, nachher weiß man es immer besser. Ja.
Bitte sprecht es da mit uns, es ergeben sich gerade so viele Möglichkeiten, was das angeht. Und wenn man es jetzt, wie hast du gesagt, das so betrachtet, Immobilie ist inflationsgeschützt. Genau. Also zum einen, die Miete wird immer steigen, also der Cashflow wird immer positiver werden. Und zum anderen, die Schulden, was man aufnimmt, das sind Investitionsschulden, keine Konsumschulden.
Genau.
Und das die werden im Verhältnis auch wieder weniger. So weil wenn man jetzt die Inflation anschaut, die Schulden werden weniger, das Vermögen steigt, die Immobilien steigen an den Wert und die Mieteinnahmen steigen auch wieder.
Und wenn man natürlich noch eine super Finanzierung hat, dann ist es noch besser.
Ja, also ich denke, wir haben jetzt einen guten Schluss beieinander. Danke für diese ganzen Antworten, die du uns da jetzt gegeben hast auf unsere Fragen. Liebe Zuseher, für alle, die jetzt noch hier sind, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben euch da jetzt alle Informationen mitgeben können. Und wie immer, am Montag findet ihr dann dazu eine eigene Podcast-Folge. Das könnt ihr dann einfach im Auto anhören. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen, wie wir gerade angesprochen haben. Wenn ihr Unterstützung braucht, bitte an uns wenden. Wir unterstützen euch da sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.